gehen wir einmal in den Europapark. Und so machen wir zwei Tage im Europapark am Pfingsten. Und gemeinsam mit meinem Sohn Tobias bin ich dabei wirklich alle großen Bahnen gefahren. Zum Teil mehrfach, weil wir eben zwei Tage dort waren. Also die, die den Europapark kennen, das werden die meisten sein. Diese laute Wodan aus Holz. Ja, kennt die wahrscheinlich, wenn die da unten steht, die ist richtig laut. Die Blue Fire mit ihren Loopings. Und natürlich den Silver Star. Und ich habe jede dieser Fahrten genossen. Dass ich überhaupt mal in meinem Leben in eine Achterbahn steigen würde, dass ich es womöglich auch noch genießen kann, das war vor ein paar Jahren für mich völlig undenkbar. Absolut undenkbar. Ich hatte früher schon meinen Kettenkarussellhocker. Da reinzusitzen und mich da so 3-4 Meter über die Lüfte oder, ja, bewegen zu lassen. Und aufgrund von meiner Höhenangst habe ich bei diesen Vergnügen stets anderen so den Vortritt gelassen und bin nicht reingegangen. Bis dieser eine entscheidende Tag kam. Im Jahr 2015. Da hat sich die Belegschaft der Gemeinde Jettingen, bei der ich arbeite, doch tatsächlich entschieden, einen Betriebsausflug zu machen, und zwar in den Vergnügungspark Trippsdrill.
Hier waren wir doch auch.
Damals gab es diese Hals über Kopf noch nicht, diese schöne Bahn gleich am Anfang. Die Namen sind immer sehr schön. Hals über Kopf.
Waren wir auch schon.
Und so war es eben dann so, dass wir in diesen Park rein sind und mit den kleineren Fahrgeschäften angefangen haben, die noch relativ harmlos sind. Und weil ich mir natürlich als Amtsleiter keine Blöße geben wollte vor meinen Mitarbeiterinnen, habe ich mich mit reingesetzt. Ins Kettenkarussell, in diese Teetassen und in diese kleineren Dinge. Und ich habe festgestellt, dass Kopf und Magen tatsächlich mitmachen, zu meiner Überraschung. Und dass das Ganze sogar auch noch ein bisschen Spaß macht. Wir sind dann so im Laufe dieses Tages immer weiter nach hinten in diesem Park gekommen und die Geräte wurden größer und größer. Bis wir schließlich vor der Karacho und vor der Mammut standen. Mammut, diese knarzende Holzbahn, an dem ein Mitarbeiter gerade noch das letzte Brett festgeschraubt hat. Sehr vertrauenserweckend. Und auch die Mammut und auch die Karacho, die kennt ihr. Zwei eindrucksvolle Achterbahnen mit Loopings, mit Schnellrichtungswechsel. Alles, was einem vernünftigen Menschen Angst einjagt. Aber um es kurz zu machen, meine Erfahrung mit den kleineren Bahnen, dass es ging, die hat mich ermutigt. Und so habe ich mir ein Herz gefasst und bin eingestiegen. Und ich bin heute noch stolz drauf. Ich bin dreimal die Karacho gefahren und zweimal die Mammut. Ich bin 3 Tage später noch mit, angesichts meines großen Heldenmutes, bin ich 3 Tage später noch durchs Rathaus gelaufen mit stolz geschwellter Brust. Und ich habe natürlich auch den ein oder anderen Blick genossen, den die Kolleginnen auf mich geworfen haben, die sich nicht getraut haben. In so eine Bahn hineinzuwagen, hat viel mit Vertrauen zu tun. Dem Vertrauen in die Konstrukteure, dem Vertrauen in die Statiker, in die Techniker, in das Personal und ja, nicht zuletzt auch in das verwendete Material, was insbesondere bei diesen Holzbahnen schon eine echte Herausforderung ist. Und als ich da eingestiegen bin, da war ich mir durchaus bewusst, dass ich die Kontrolle über meine Gesundheit, über mein Leben, über meine Zukunft in diesem Moment vollständig aus der Hand gebe und nur hoffen kann, dass es wirklich gut geht. Vielleicht fragt ihr euch, was hat es denn mit dem Glauben an Jesus zu tun, über den wir heute Morgen sprechen und ein paar Minuten nachdenken wollen. Ja, für manche wird der Glaube an Jesus ganz ähnlich. Ganz ähnlich wie so eine solche Fahrt. Man tut das völlig Verrücktes und man hofft dabei, dass alle Nieten, Räder und Gurte halten. Oder es ist wie so ein Sprung vom 5-Meter-Brett im Schwimmbad. Hinein ins Ungewisse, in der Hoffnung, dass die Bademaschine nicht vergessen hat, das Wasser einzulassen. Aber mit Springen auf gut Glück hat Glauben, hat Vertrauen in Jesus eigentlich wenig zu tun. Wenn wir nämlich in die Bibel reinschauen, finden wir da ein ganz anderes Bild, etwas ganz anderes vor. Nicht das Vertrauen zu Jesus ist die Voraussetzung dafür, dass ich was mit Gott erlebe, sondern das Erkennen und Erleben Gottes ist die Grundlage, auf der Vertrauen zu Jesus überhaupt entsteht und wachsen kann. Glaube ist kein blindes Vertrauen. Es ist kein Vertrauensvorschuss gegenüber Gott, gegen jede Vernunft, die da gefordert wird, damit Gott überhaupt mal Notiz von mir nimmt. In den biblischen Berichten steht an erster Stelle immer etwas anderes. Nämlich das Kennenlernen, das Erkennen des Anderen, das zur Grundlage des Vertrauens wird. Im Johannesevangelium wird uns eine kurze Episode berichtet, da ist dieser junge Mann mit Namen Philippus. Und Philippus begegnet Jesus, ist total begeistert und trifft kurz darauf seinen Freund Nathanael. Und diesem Nathanael berichtet er in seiner Euphorie: Du, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz schon geschrieben hat und von dem die Propheten geschrieben haben, den Messias, den haben wir gefunden, Jesus, den Sohn des Josef aus Nazareth. Der Nathanael, der das hört, der ist mir auf Anhieb sympathisch, denn er scheint einen gewissen Humor zu haben, der sagt nämlich, aus Nazareth kann was Gutes kommen. Was macht Philippus? Philippus hält sich gar nicht lange mit Beweisen und Argumenten auf. Er steigt auch gar nicht in die Diskussion ein, sondern er fordert seinen Freund ganz einfach auf. Komm, das siehst du selber an. Komm einfach mit und schau's dir selber an. Er bringt ihn zu Jesus, damit er Jesus selber kennenlernen kann. Dass er sich ein Bild von ihm machen kann.
Habt ihr kein Handy mitgenommen?
Ganz Ähnliches lesen wir von Jesus selber zuvor auch. Da fragen ihn zwei: Mensch, wo wohnst du denn? Wo bist du so tagsüber, wo bist du über Nacht, wo wohnst du? Und er sagt ganz einfach nur: Kommt mit und ihr werdet es sehen. Jesus fordert nicht, dass die beiden mit verbundenen Augen ins Wasser springen, sondern er lädt sie ein paar Schritte mit ihm zu gehen, um ihn kennenzulernen. Und dann, wenn sie ihn kennengelernt haben, dann können sie immer noch überlegen, ob sie weiter mit ihm gehen wollen oder nicht. Wir begehen als Christen manchmal in wirklich bester Absicht, aber ich glaube dennoch viel zu oft den Fehler, Menschen zu einer Entscheidung für Christus zu drängen. Natürlich, weil wir wissen, welchen Segen so eine Entscheidung mit sich bringt und wie sehr sich ein Leben ins Gute und ins Positive verändern kann, wenn es mit Gott gelebt wird. Und dann wünschen wir uns und wir animieren Menschen dazu, dann einen Sprung zu wagen, um dann im Nachhinein festzustellen, dass Gott verlässlich ist und sie nicht fallen lässt. Ich teile die Absicht, ich teile die Intention. Aber wer springt schon, wenn er nicht weiß, wo er landet? Wer springt, wenn er nicht weiß, wo er landet? Viel besser scheint es mir zu sein, den Menschen zu helfen, Jesus kennenzulernen, indem wir sie einladen, kleine Schritte mit ihm zu gehen. Und indem wir sie, wenn sie das wünschen, sie dabei begleiten, sofern sie das eben möchten, auch nur dann. Ich bin fest davon überzeugt, wer Jesus erkennt und kennenlernt, wie er wirklich ist, bei dem wird der Glaube nicht lange auf sich warten lassen. Das lässt sich sehr schön am bekanntesten Jünger Jesu aufzeigen. An Simon, genannt Petrus, der Fels. Über ihn berichten die Evangelien besonders häufig, in verschiedene Richtungen. Eines Nachts ist dieser Simon mit den anderen Jüngern auf dem See Genezareth unterwegs. Jesus ist zurückgeblieben und auf einmal, echte Herausforderung für uns, auf einmal kommt Jesus übers Wasser daher, ihnen entgegen. Sie denken natürlich, ja, was ist das? Das ist ein Geist. Und Simon bittet Jesus um einen Beweis, dass er es ist. Und er sagt, du, wenn du es wirklich bist, dann lass mich auch übers Wasser laufen, zu dir hin. Und Jesus ruft ihn. Und so wagt dieser Jünger den sicheren Schritt aus dem Boot raus, setzt seinen Fuß auf die Wasseroberfläche und vielleicht mag er selber erstaunt gewesen sein, aber das Wasser trägt ihn. Mensch, was für ein Glauben. Was für ein Mut. Was für ein Vertrauen. Und ich denke, es ist dieser Glaube, den wir uns oftmals auch für uns selber wünschen. Ein Glaube, der uns die Grenzen des Alltags überwinden lässt, der über alle Herausforderungen des Alltags hinwegträgt. So, als wären sie gar nicht da. Aber dieses Vertrauen, das Simon in diesem Moment hat, wir wissen ja auch, wie die Geschichte weitergeht, aber dieses Vertrauen, das er in diesem Moment hat, als er aus dem Boot steigt, das war nicht von Anfang an da. Das ist gewachsen. Gewachsen im Unterwegssein mit Jesus. In einem Unterwegssein, bei dem Simon ihn gründlich und in sehr unterschiedlichen Situationen kennengelernt hat. Das wird deutlich, wenn wir eine der ersten Begegnungen der beiden betrachten. Denn da sieht es nämlich noch ganz anders aus. Simon hat die ganze Nacht gefischt. Und zwar ohne einen einzigen Fisch zu fangen. Er ist frustriert. Und als er sein Boot anlegen möchte, da bittet Jesus ihn, der gerade daherkommt, sagt, kannst du mich noch ein paar Meter rausfahren? Ich möchte gern predigen, dann hören die Leute mich ein bisschen besser. Und Simon, gutmütig wie er ist, macht es. Nach der Predigt fordert Jesus Simon auf, gegen jede Vernunft und gegen jede Erfahrung, die er in dieser Nacht gemacht hat, sein Netz nochmal auszuwerfen. Und Simon tut es. Aber wir sehen, diese Herausforderung, diese Aufforderung, die ist natürlich deutlich geringer als die Aufforderung, aus dem Boot zu steigen und übers Wasser zu laufen. Die Hürde ist viel, viel niedriger. Das Netz nochmal auswerfen? Ja, da kann nicht viel schief gehen, wenn es misslingt. Das ist ein Versuch wert und das ist was, was Simon noch schafft. Aber indem er diese Hürde nimmt, so klein sie auch ist, bei der ja nichts passieren kann, da sammelt er Erfahrungen und er lernt diesen Mann, diesen Rabbi, Jesus, er lernt ihn ein bisschen kennen. Und in kleinen Schritten beginnt er diesem Mann zu vertrauen. Was wäre wohl geschehen, hätte Jesus bei dieser ersten oder einer der ersten Begegnungen mit Simon zu Simon gesagt, komm Simon, wir sind ein paar Meter draußen, lauf doch mal einfach übers Wasser an den Strand. Ich glaube nicht, dass es getan oder gemacht hätte. Also, Vertrauen zu fassen ist der Prozess, ist der Weg. Vertrauen in Gott zu haben, das ist nicht ein Vorschuss, den wir Gott geben, sondern eine Reaktion auf das, was wir von ihm erkennen oder was wir mit ihm erleben. Aber nun mag einer einwenden, zu Recht einwenden, ja, Petrus hat ja Jesus auch direkt vor der Nase. Der kann ihn ja kennenlernen, der kann ja mit ihm unterwegs sein. Wie ist das mit uns? Wie sollen wir ihn kennenlernen? Wie sollen wir von ihm lernen und Vertrauen aufbauen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, Jesus kennenzulernen oder auch besser kennenzulernen, ist die, einfach denen mal zuzuhören, die schon Erfahrung mit Jesus gemacht haben. Es fällt uns manchmal etwas schwer, weil manches, was die berichten, ein bisschen abstrus klingt. Aber es lohnt sich, diesen Menschen einfach mal Fragen zu stellen, mal nachzuhaken, tiefer zu bohren und mit ihnen ins Gespräch zu gehen, ohne die Berichte gleich mal von vornherein als Unsinn abzutun, weil sie nicht in unser Bild passen. Eine aus meiner Sicht noch bessere Möglichkeit ist die, mal selbst in die Bibel reinzuschauen. Die Bibel ist eben nun mal die Quelle, die uns von Jesus berichtet. Das Neue Testament zu lesen und so einen Eindruck zu bekommen, wer Gott ist, was er für den Menschen getan hat und wie er zu ihm steht. Und schließlich gibt es noch ein drittes. Es ist jederzeit möglich, Gott selbst direkt anzusprechen. Ein Gebet zu formulieren, ihm zu sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Um Hilfe rufen. Ihm die brennenden Fragen einfach selbst stellen. Das eigene Leid klagen. Ein Dankeschön sagen, wenn was gut lief. Oder vielleicht auch einfach nur mal darum zu bitten, sich erkennbar zu machen. Zu reden. Zu sprechen, sich mir zu zeigen. Das mag dem einen oder anderen wirklich blöd vorkommen, der das nicht gewohnt ist. Das verstehe ich. Aber für Gott sind das Türen, durch die er in das Leben desjenigen eintreten kann, der ihn braucht oder der sich nach ihm sehnt. Diese drei Möglichkeiten, hinhören, Bibel lesen, beten, die stehen jedem offen. Manch einer verbringt sehr viel Zeit damit, und verwendet auch sehr viel Energie darauf, Gott zu suchen, ob er das nun so benennt oder anders. Aber die gute Nachricht ist, wir brauchen Gott nicht mehr zu suchen. Wir brauchen Gott nicht mehr zu suchen, weil er sich in Jesus Christus dem Menschen gezeigt hat und weil er nahbar geworden ist. Einmal sagt Jesus zu einem Jünger, solange bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, dass der Vater, dass Gott in mir ist und ich in ihm. Wir brauchen keinen Tempel mehr, um Gottesdienst zu feiern. Wir brauchen keine fernöstliche Meditation, um uns innerlich zu versenken. Wir brauchen keinen achtfachen Weg bis zur Vollendung und wir müssen auch keine Angst mehr haben, Gott nicht zu genügen, weil Jesus all das, was zwischen ihm und uns stand, beseitigt hat. Unsere Schuld, unser Versagen, den Schaden, den wir angerichtet haben. Alles, was wir tun müssen, bereits tun, auch schon fast zu viel ist. Aber alles, was wir tun müssen, um mit ihm in Kontakt zu kommen, ist, die Hand nicht zurückzuziehen, wenn er sie nehmen und mit uns ein paar Schritte gehen möchte, gemeinsam weitergehen möchte. Jesus möchte diese Schritte gehen. Das können kleine Schritte sein, das können große Schritte sein. Auf die Größe kommt es nicht an. Mit Jesus an unserer Seite, oder sagen wir es besser, an der Seite Jesu. An der Seite Jesu können wir Schritte gehen, zu denen wir ganz allein niemals viel Mut hätten oder auch die Kraft nicht aufbringen. Und denen wir vielleicht auch mit einer gewissen Furcht gegenüberstehen. Das kann ein Wechsel der Arbeitsstelle sein, der uns Angst macht, von dem wir aber wissen, dass er vielleicht doch dran wäre, notwendig wäre. Es kann ein Wohnortwechsel sein. Es kann ein Schritt sein hinein in die Verbindlichkeit einer Ehe, vor dem wir uns vielleicht etwas scheuen. Es kann ein Schritt sein hinein in die Verbindlichkeit einer Gemeinde. Die Bereitschaft zur Übernahme eines Ehrenamtes oder von Leitungsverantwortung. Es können aber auch ganz, ganz persönliche Schritte sein. Schritte auf den Partner zu, wenn wir uns gestritten haben, wenn wir nicht mehr miteinander reden und der Kontakt abgebrochen ist. Ein Schritt der Öffnung, bei dem wir anderen auch mal erzählen, wie es uns wirklich geht. Und wo wir die Maske des dynamisch erfolgreichen Menschen, der Powerfrau oder des Ich-habe-alles-im-Griff-Menschen auch mal senken lassen können, abnehmen können vielleicht sogar. Es kann ein Schritt sein in eine Psychotherapie, weil die Selbstheilungskräfte nun einfach nicht mehr ausreichen oder die seelischen Wunden zu tief sind, um von alleine zu verheilen. Manch einer hat Angst vor Schritten mit Jesus. Und hier und da hören und lesen wir, dass man alles zurücklassen muss, um seinen Lebensweg mit Jesus gehen zu können. Den ganzen prallen Rucksack, der nicht nur gefüllt ist mit Schuld und Sünde, die würden wir vielleicht gerne loswerden, aber der auch gefüllt ist mit Fähigkeiten, mit Begabungen, mit Interessen, mit liebenswerten Erinnerungen, Hobbys und Menschen, die man liebt. Und es macht manchen Angst, wenn sie hören, sie sollen das zurücklassen. Und manchmal hören wir, dass man auch seine Zweifel, seine Fragen, seine Vernunft ablegen soll, weil Gott über alles erhaben ist. Genauso wie sein Ärger, den man auch nicht äußern soll. Weil Gott ist ja Gott und wir sind Menschen. Ärger, den wir vielleicht empfinden, weil die Dinge nicht so gelaufen sind oder laufen, wie wir uns das erhofft haben oder wie wir es uns auch von Gott gewünscht haben. Aber all das stimmt nicht. All das stimmt nicht. Jesus stellt keine Bedingungen. Er streicht nicht alles Bisherige durch, wenn wir anfangen, uns auf ihn einzulassen und erste Schritte mit ihm gehen. Er nimmt uns auch nicht alles weg, was uns lieb und teuer geworden ist und was uns ausmacht. Und er ignoriert nicht, wer wir tief in unserem Innersten sind. Jesus hilft uns vielmehr, diesen Rucksack zu tragen, mit dem wir durchs Leben gehen. Und dann setzt ein Prozess ein, der natürlich, wo es auch Schritte mal erforderlich sind, aber der irgendwie doch von selber geht. Denn je länger wir mit ihm unterwegs sind, desto deutlicher erkennen wir nämlich dann auch, was für unser Leben und für unseren Alltag hilfreich und wertvoll ist und was überflüssig oder gar schädlich ist und was wir deshalb lieber an ihn abgeben oder einfach zurücklassen sollten. Schritte zu wagen, sei es für mich selber, sei es auf den anderen zu, das ist alleine oft sehr schwierig. Und Jesus weiß das und deswegen bietet er uns seine Gemeinschaft an, seinen stützenden Arm. Und es ist keine Schande, diese Hilfe anzunehmen. Gerne möchten wir das auch als Gemeinde tun. Möchten wir auch als Gemeinde denjenigen helfen und die unterstützen, die Jesus kennenlernen oder erste Schritte, vielleicht auch weitere Schritte mit ihm gehen wollen. Und sei es nur mal versuchsweise. Deshalb haben wir hinten einen Pavillon aufgebaut. Den werden wir nachher noch drehen. Ein Pavillon aufgebaut, um im geschützten Rahmen miteinander reden zu können. Auch miteinander beten zu können. Voraussetzungs-, bedingungs- und selbstverständlich kostenlos. Und dazu sind heute besonders diejenigen eingeladen, auch diejenigen eingeladen, die selber vielleicht gar nicht beten können. Die keine Worte finden. Die nicht wissen, wie sie Gott ansprechen oder wie sie ihr Anliegen formulieren sollen. Sollte das so sein, dann sind nachher in diesem Pavillon Menschen, die nicht nur gerne mit ihnen, sondern auch für sie beten und für ihre Anliegen. Ja, wieder, soll man sagen, Zufall, wie der Zufall es so will, war ich vor ein paar Tagen wieder in Tripsgrill. Wir hatten die Wahl, wo wir unseren diesjährigen Betriebsausflug hinmachen wollen und die Belegschaft hat wieder für Tripsgrill gestimmt. Also am Mittwoch haben wir uns in den Bus gesetzt, vor 4 Tagen, sind hingefahren und inzwischen gibt es da neue Bahnen, habe ich festgestellt, mit aussagekräftigen Namen, Hals über Kopf, Volldampf oder Höhenflug. Höhenflug ist so ein kleines Flugzeug, wo man selber Loopings machen kann. Und weil ich ja immer ein bisschen Bewunderung brauche, ich habe 3 Loopings geschafft. Ich bin stolz drauf, das wollte ich an der Stelle sagen. Ja, ich bin sie gefahren. Ich bin alle gefahren, alle Bahnen gefahren. Mit Respekt, aber ohne Angst. Und auch in die Karacho habe ich mich wieder reingesetzt. 2 Mal, für mehr hat die Zeit nicht gereicht. Und diesmal sogar in die erste Reihe nach vorne. Was vor Jahren undenkbar war, ist heute möglich. Aber der Weg dahin, der hat sich nicht vollzogen durch einen Sprung ins Ungewisse, sondern in kleinen Schritten mit langsam wachsenden und an meine Möglichkeiten angepasste Herausforderungen.
Kommen wir hier mal darüber.
Sein Vertrauen ganz auf Jesus zu setzen, ist und bleibt ein Wagnis. Das kann man nicht kleinreden. Und das sollte man auch nicht. Es ist eine Mischung aus Festhalten und Loslassen, die uns oft nicht leicht fällt. Aber Gott ermutigt uns, Schritte mit ihm zu wagen. Ich habe es gesagt, ob groß oder klein, ist nicht von Bedeutung. Wichtig ist nur, dass wir sie mit ihm gemeinsam gehen. Ganz so, wie es ein Liedermacher, ein christlicher Liedermacher, schon vor 40 Jahren gedichtet hat in einem Text. Einer, der mir immer wieder einfällt. Und er sagt, Schritte wagen im Vertrauen auf einen guten Weg. Schritte wagen im Vertrauen, weil letztlich er mich trägt. Schritte wagen, weil im Aufbruch ich nur sehen kann, für mein Leben gibt es einen Plan.